Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für allein- und getrennt erziehende Mütter, die sich ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. Mein Name ist Yvonne Herder, ich bin Pädagogin für Kinder- und Familienbildung, Life-Coach und Kinderschutzfachkraft. In der heutigen Folge spreche ich wieder mit Milena Flackner, Kinderpsychologin und Familientherapeutin. Das hier ist der zweite Teil unseres Gesprächs. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, wie Beratungsstellen arbeiten und welche Unterstützungsmöglichkeiten es für Eltern und Kindern gerade in hochstrittigen Trennungssituationen gibt. Und heute werden wir noch tiefer auf die Kinder selbst eingehen. Wie kann ich mein Kind auch gerade in einer sehr konflikthaften Elternschaft bestmöglichst unterstützen? Was passiert eigentlich, wenn Kinder zwischen die Fronten geraten? Woran würde ich merken, dass mein Kind möglicherweise unter einem Loyalitätskonflikt oder unter emotionalem Druck leidet? Wie kann ich mein Kind gut begleiten, ohne es zusätzlich zu belasten? Genau darauf gehen wir heute ein. Und wir sprechen darüber, wie wir herausfordernde Umgangskontakte für unsere Kinder gut gestalten können, wie wir auf ihre Bedürfnisse und gerade auf ihre emotionale Sicherheit eingehen können und was Kinder in diesen herausfordernden Trennungssituationen wirklich brauchen. Ich wünsche dir heute ganz viel hilfreiche Impulse und hoffe, dass dir diese Folge ein Stück Orientierung, Verständnis und vielleicht auch Entlastung schenken kann. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann tu mir doch den Gefallen, klicke einmal auf Folgen und schenke mir gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Das hilft mir einfach so, so sehr, noch viel mehr Mütter zu erreichen. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Um jetzt auch noch mal ein bisschen mehr den Fokus auf die Kinder zu richten, der ja auch Teil deiner Arbeit ist.
Ja.
Was brauchen denn Kinder, Trennungskinder sozusagen, die genau durch so eine Zeit gehen, wo die Eltern möglicherweise verstritten sind, wo es schwierig ist? Was glaubst du, wie kann hier eine Mutter ihr Kind bestmöglich begleiten?
Was immer so das A und O ist und was Trennungskinder auf jeden Fall immer brauchen, ist emotionale Sicherheit. Das bedeutet, sie müssen so spüren, dass ihr Alltag verlässlich bleibt und dass sie nicht verantwortlich für das sind, was zwischen den Eltern passiert. Das kommt natürlich immer total darauf an, wie die Eltern ihre Trennung gestalten und auch wie sich Situationen danach entwickeln und dass es nicht immer möglich ist, sein Kind aus allem herauszuhalten, das weiß ich natürlich. Das ist auch nicht, also das ist ja gar nicht realistisch. Aber das Ziel sollte schon sein, dass die Erwachsenen die Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen und ihre Themen nicht über das Kind austragen. Und ganz wichtig ist so diese Grundbotschaft und diese Grundaussage: Du darfst Mama und Papa lieb haben und du musst dich nicht entscheiden. Das ist so die beste Prävention, dass Kinder in den Loyalitätskonflikt geraten, dass es einem manchmal leider trotzdem nicht möglich ist, dass das passiert, obwohl man selber alles richtig macht, aber der andere Dinge tut, die dazu beitragen. Das ist leider so das, wo man in die Akzeptanz gehen muss. Ich weiß, das ist hart, aber was man selber immer tun kann, ist so dieses: Du bist bei mir sicher, du darfst, bei mir sind alle Themen sicher, du darfst mir alles erzählen, aber du darfst auch den Papa lieb haben. Ne? Also das würde ich sagen, ist so das Wichtigste. Und Verlässlichkeit, Sicherheit und dieses Gefühl, ich stehe nicht dazwischen. Ich muss da jetzt gerade keine Verantwortung übernehmen, sondern das ist die Aufgabe meiner Eltern. Und das kann man seinen Kindern, wenn es Themen gibt, wo man das Gefühl hat, oh, irgendwie weiß das Kind, glaube ich, gerade nicht, wo es steht, immer ganz klar wieder sagen, dass das klären Mama und Papa, das ist nicht deine Aufgabe.
Was würdest du Müttern empfehlen, die, weil das ist einfach eine häufig gestellte Frage, eine häufig beschriebene Situation, wenn die Mütter eigentlich denken, boah, ich würde mir so gerne wünschen, das Kind würde gern zum Vater gehen, dann könnte ich ja auch einfach mal im guten Gefühl kindfrei haben. Ne? Ich glaube, jede Mutter hat, hat auch gerne mal kinderfreie Zeit, aber es ist natürlich ein Unterschied, habe ich kinderfreie Zeit und weiß einfach, mein Kind ist gut versorgt und alles ist gut, oder habe ich eine kinderfreie Zeit und weiß, okay, ich musste hier mein Kind unter Tränen weg und es hat mir schon Tage vorher gesagt, es will nicht und so, und ist ja klar, dass es dann einfach eine ganz andere Ausgangssituation ist. Und ich habe da wirklich auch viele Mütter, die sagen, ich würde es mir wirklich wünschen, mein Kind würde gern hingehen. Ich versuche auch gut vom Papa zu sprechen. Ich versuche ihn, aber mein Kind möchte nicht. So, aber es muss halt. So, was hast du da, was würdest du da empfehlen? Wie können wir da unsere Kinder gut bestärken?
Wenn das Kind so deutlich sagt, ich will da nicht hingehen, ne? Und die Mütter sogar, das erlebe ich sogar sehr häufig, weil oft ist da ja dann so die gesellschaftliche oder die fachliche Meinung dazu, naja, es wird ja wohl einen Grund geben, dass das Kind nicht will. Das wird halt bestimmt von der Mutter dazu angehalten, dass es nicht so gern zum Vater gehen soll. Meine Erfahrung ist, dass das ganz oft gar nicht so ist.
Nee, die Kinder werden fast hin manipuliert, dass die noch dahin gehen.
Ja, genau. Richtig. Eigentlich ist es ja so, dass gerade wir als Alleinerziehende, ich glaube, das vergessen Leute häufig, einer unfassbaren Belastung ausgesetzt sind und man eigentlich, außer natürlich, der Vater ist wirklich gefährlich, ne? Diesen Fall nehme ich jetzt mal aus, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Man eigentlich ja um jede Entlastung, egal ob das durch den Vater oder durch Großeltern oder wen auch immer oder Freunde, froh ist, dass man ein bisschen auf sich wieder achten kann und sich um sich kümmern kann. Also meine Erfahrung ist überhaupt nicht, dass Mütter sagen, ich will mein Kind immer am besten an mich klammern, sondern Mütter brauchen auch Zeit zum Atmen und Mütter brauchen auch Erholung und Mütter möchten sich auch mal nur um sich kümmern und nicht immer das Kind noch mit dabei haben, ne? Also was ganz wichtig ist, die Kinder da schon ernst zu nehmen, aber nicht irgendwie diesen Wunsch oder diese Aussage gleich auch zu einer Entscheidungsgrundlage zu machen. Also das ist total wichtig, das differenziert zu betrachten und eben nicht so zu denken, naja, wenn das Kind jetzt sagt, ich will nicht hin, dann kann ich es auch auf keinen Fall hingeben. Kinder reagieren ja immer dem Kontext nach. Das heißt, wenn das Kind gerade einfach lieber gerne spielen würde oder es ihm gerade in der Wohnung der Mama besser gefällt, dann sagen die das aus dem Kontext raus. Und es muss nicht unbedingt bedeuten, dass es was ganz, ganz Gravierendes ist, weil eine Sorge, die ich oft höre von Müttern, ist ja auch so dieses, aber wenn mein Kind doch sowas sagt, muss ich da dann nicht sofort reagieren und sollte die Umgänge nicht vielleicht sogar auch aussetzen, weil wenn es sowas sagt, dann müssen da doch vielleicht auch wirklich besorgniserregende Dinge passieren. Mhm. Ne? Also das ist ja häufig auch die Angst, die da dazu kommt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Das kommt natürlich immer sehr auf die Situation an. Wichtig ist schon, das ernst zu nehmen und so ein bisschen zu hinterfragen, natürlich in Bezug aufs Alter des Kindes, was steckt da eigentlich dahinter? Geht es hier gerade um eine Überforderung? Ist die Übergangssituation vielleicht so schwierig oder dieser Wechsel, dass wir den anders gestalten müssen? Sind es tatsächliche Ängste? Ist es vielleicht, auch wenn ich selber der Meinung bin, ne, da dürfen wir schon auch in eine tiefe Reflexion gehen, auch wenn ich selber der Meinung bin, dass ich nichts zu einem Loyalitätskonflikt beitrage und eigentlich dazu beiträgt, dass mein Kind gerne zum Vater geht, gibt es doch irgendwelche Anteile, die das Kind vielleicht dazu bringen oder irgendwelche kleinen Mini-Aussagen, dass das Kind vielleicht denkt, es wäre irgendwie doch, der Mama wird es schon irgendwie besser gefallen, wenn ich da bleiben würde. Und dann befindet sich ein Kind, dann geht es ums Thema Loyalität. Und das heißt gar nicht, dass wir da sagen, dass die Mütter was Krasses sagen, wie zum Beispiel, also wenn du nicht da bist, da bin ich ja so traurig und ich hoffe, dir geht es aber wirklich auch gut beim Papa. Also das ist natürlich das, was man eher nicht tun sollte, sondern da reichen auch manchmal so kleine Nuancen, die bei Kindern schon eine Unsicherheit auslösen. Und das können wir gar nicht immer alles richtig machen. Wichtig ist nur, der Sache auf den Grund zu gehen, um was geht es denn eigentlich?
Ist ja auch super schwer, ne? Ist ja auch super schwer, wenn ich mich jetzt als Mutter getrennt habe und hatte möglicherweise Gewalterfahrung, bin vielleicht sogar in der Nacht- und Nebelaktion geflüchtet oder wie auch immer und gebe dann mein Kind quasi immer wieder dem Täter quasi, der mir Gewalt angetan hat, da natürlich dem Kind diese Haltung auszustrahlen, ich bin hier völlig tiefenentspannt und und bin total offen und oder was total zugewandt dem Papa, ist natürlich dann auch herausfordernd. Ja. Ne? Also das kann ich halt auch nachvollziehen, wo man natürlich auch so Nuancen vielleicht spüren kann von Sorge.
Ja, total. Was ich bei dieser Thematik, gerade wenn das nicht nur ab und an vorkommt, sondern so schon fast so eine Art Muster ist, dass das Kind eigentlich immer sagt, ich will nicht und man wirklich das Gefühl hat, irgendwie, was hält denn mein Kind da zurück, um was geht's da, würde ich auch nie davor zurückscheuen, mir auch eine fachliche Begleitung zu suchen, zum Beispiel in Form einer Beratungsstelle oder einer wirklich Begleitung für das Kind, einer Kinder- und Jugendpsychotherapeutischen oder was auch immer, kann natürlich auch was Erziehungsberaterisches sein, um wirklich mit dem Kind daran zu arbeiten, eher spielerisch, das machen wir mit Kindern natürlich viel spielerischer, nicht wie wir machen da natürlich kein konfrontatives Gespräch, um mal zu gucken, um was geht es da eigentlich. Die Mütter schon im
oder sagen, was. Ich wollte gerade dazu sagen, ich glaube, was auch gar nicht so selten ist, darf man glaube ich auch nicht unterschätzen, dass ich sag mal jetzt per se bei dem Vater jetzt überhaupt gar nichts super Schlimmes oder so, sondern das Kind einfach die Hauptbeziehungsperson, die Mama ist. Es einfach ein bisschen lieber bei der Mama ist und vielleicht schon auch, den Papa ab und zu sehen möchte, aber einfach nicht so viel, einfach nicht so lange. Und da steckt weder irgendwie die Mutter hinter, noch der Vater hinter, sondern es hat einfach zu der Mutter die stärkere Bindung und möchte einfach mehr bei der Mama sein. Was du ja eben auch erwähnt hast, was ja auch teilweise bei Kindern ist, die im Familiensystem, wo beide Eltern zusammen sind, die mehr die Nähe zur Mama zum Beispiel suchen. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Ding. Und da für Kind und Mutter zu lernen, okay, unser Familiensystem ist aber jetzt so, wie es ist. Und auch wenn die Zeiten vielleicht nicht optimal gerade für uns beide so sind und das schwierig ist auszuhalten, müssen wir aufgrund der Vereinbarung, wie sie getroffen, wie das Erwachsene entschieden haben, gerade so durch. Ich persönlich finde das auch nicht gut. Ich persönlich fände es auch viel besser, man könnte flexibel fürs Kind entscheiden. Und vielleicht hat das Kind ja nach einem Jahr wieder eine andere Phase und möchte mehr zum Papa. Und ich glaube, das ist auch mit einem kooperativen Elternteil gar kein Thema zu lösen. Natürlich verstehe ich auch, dass jeder Vater auch sagt, okay, ich möchte mein Kind trotzdem sehen. Aber ich glaube, jeder Vater, der an sich da kooperativ ist und sein Kind im Blick hat, würde auch sagen, okay, trifft mich natürlich, dass da gerade nicht so viel Zeit möchte. Aber dann gucken wir, wie lösen wir es anders. Dann sehen wir uns vielleicht öfters und kürzer oder nicht über Nacht oder woran es dann liegt. Ich meine, übernachten ist dann ja auch oft so ein Thema, ne? Aber man muss sagen, Umgänge, die gerichtlich entschieden sind, sind einfach alles andere als flexibel. Und das ist, glaube ich, da auch oft ein großes Problem dran. Und da trägt gar nicht unbedingt ein Elternteil irgendwas zu bei.
Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist einfach so, dass Kinder halt, gerade wenn die auch älter werden, haben die ja auch ihr Freundesumfeld. Es spielt gerade bei jugendlichen Kindern eine große Rolle, dass die nichts gegen ihren Papa haben, aber die finden es halt viel cooler, weil um die Ecke drei ihrer Freunde wohnen und die sich mit denen am Wochenende treffen können. Und dann ist das Papa-Wochenende halt leider nicht so attraktiv. Und es hat nichts damit zu tun, dass beim Vater irgendwelche Dinge total schief laufen. Und bei den jüngeren Kindern ist einfach so diese räumliche und auch körperliche Nähe zur Mutter einfach noch so wichtig. Und auch das bedeutet nicht, dass der andere Elternteil, dass die Mutter zu symbiotisch ist und der Vater Dinge macht, die dem Kind überhaupt nicht zuträglich sind. Wichtig ist es einfach offen, gerade wenn es gerichtliche Regelungen gibt, die einfach so starr und unflexibel sind, es mit dem Kind auch offen zu besprechen und zu sagen, ich habe dich gehört, ich weiß, dass das für dich gerade schwierig ist und du dir eigentlich wünschen würdest, dass du jetzt hierbleiben könntest oder du mehr Zeit mit mir hast. Aber es ist so, dass das entschieden wurde und wir uns da daran halten müssen. Also das darf man gerade mit älteren Kindern schon auch besprechen, dass man sie gehört hat. Wichtig ist, ich habe dich gehört und dein Bedürfnis ist wichtig. Aber manchmal gibt es leider auch äußere Faktoren, an die wir uns halten müssen. So, natürlich gilt es nicht, wenn man wirklich das Gefühl hat, dem Kind geht es sehr, sehr schlecht. Dann, da ist man natürlich dazu berechtigt, auch wirklich Dinge ausfallen zu lassen. Das meine ich damit nicht, dass man sein Kind, wenn gar nichts geht, zwingen soll. Ja. Auch nicht bei einer gerichtlichen Regelung. Weil das sind ja manchmal so Dinge, die dann Müttern sehr große Angst machen, so nach dem Motto, aber das wurde doch jetzt gerichtlich entschieden, ich darf doch da auf keinen Fall irgendwas anderes tun. Doch, wenn es triftige Gründe gibt und man wirklich das Gefühl hat, das Kind kann gerade gar nicht, dann kann man das natürlich tun.
Ja, absolut. Also ich sage immer, irgendwo hört es auf. Wenn nachher man mit körperlicher Gewalt ein Kind nachher zum Umgang zwingen muss, ist das nicht die Lösung, nur weil ein Gericht das gesagt hat, auf gar keinen Fall. Also ne, das sehe ich auch so. Und das sollte ja auch, wenn das dann trotzdem der andere Elternteil verlangt, sollte man ja eher das hinterfragen. Also Appell an Fachkräfte, denke ich. So,
genau. Nochmal so für die Entlastung der Mütter, weil wir sind ja ganz schnell auch in dieser Mom-Guilt, so nach dem Motto, jetzt hat mein Kind aber doch gesagt, das will eigentlich nicht zum Papa, aber wir haben das jetzt besprochen und ich habe es doch hin und es hat bei der Übergabe so ein bisschen geweint. Wenn Kinder sicher gehalten sind und eine sichere, stabile Bezugsperson in dir als Mutter haben, dann schadet man seinem Kind nicht nachhaltig, wenn man es, auch wenn es nicht möchte oder gerade nicht super begeistert ist, zum Vater bringt oder auch in den Kindergarten bringt. Das gibt es ja auch häufig, dass einfach Übergabesituationen schwierig sind, solange man da ist und die Gefühle trotzdem ernst nimmt und diese Gefühle hält. Was schwierig ist, ist, wenn man die Gefühle komplett abwertet und quasi, jetzt stell dich halt nicht so an, jetzt geht's halt zum Umgang. Davon würde ich abraten. Aber es gibt ja dann Mütter, die haben das Kind hingebracht und wissen auch, das war richtig. Und wir dürfen uns auf unsere Intuition schon verlassen. Und in der Regel wissen wir als Mütter, wenn was überhaupt nicht in Ordnung ist. Und dann gibt man natürlich sein Kind nicht wohin, wo man das Gefühl hat, es ist nicht in Ordnung. Aber wenn es so, und wir dürfen ein bisschen weg von dieser, oh Gott, jetzt habe ich meinem Kind total geschadet, weil ich es wohin gegeben habe, obwohl es Nein gesagt hat.
Ja, ich glaube auch manchmal, damit schaden wir uns ja auch oft selber, wenn man nachher irgendwie, es ist manchmal auch gefährlich zu überinterpretieren, ne? Genau. Dieses, wie du sagst, nur weil mein Kind vielleicht jetzt nicht so gerne Kontakt möchte, muss es nicht direkt das schlimmste Szenario sein, weil das kann natürlich dann wieder auch begünstigen, dass wir noch mehr ausstrahlen, wir haben Angst, wir haben Sorge, was wird, ne, das ist halt ein Teufelskreis dann nachher am Ende. Ja, ich glaube, Ich sage manchmal zum Beispiel auch meinem Sohn, auch wenn er nicht in die Kita möchte oder morgens oder irgendwas ist, dann sage ich ihm auch manchmal so, weißt du, Schatz, ich merke, du hast gerade gar keine Lust und ich finde es so toll, dass du es jetzt trotzdem schaffst. Ja. Also, ich glaube, manchmal ist das auch so ein, ich sehe dich und so und gleichzeitig so, ne, ist es auch gut, ich weiß, dass du es aber trotzdem schaffst. Ich traue dir das gerade zu, du schaffst es jetzt in den Kindergarten zu gehen, auch wenn alles, ne, doof ist. Auch wie gesagt, auch wenn ich Kindergarten nicht so ganz mit Umgängen vergleiche, immer weil das einfach manchmal deutlich länger ist und so eine Übernachtung einfach super herauskommt.
Darf man natürlich nicht vergleichen, ne?
Ja.
Ich finde es voll gut, so dieses, das Kind zu bestärken, du schaffst es, ich glaube an dich, und gleichzeitig darf man schon auch je nach Kontext die Frage stellen, wie kann ich dir denn dabei helfen, dass es dir ein bisschen leichter fällt? Und dann darf man schon gewisse Übergaberituale, das kann ein Kuscheltier sein, das mitgeht, das kann ein Tattoo oder ein Herzchen auf der Hand sein, das die Mama und das Kind hat, das man nochmal aneinander hält und dann mit Liebe auflädt. Es gibt ein Buch, das ich immer sehr gerne empfehle für Kinder, die so sich sehr, sehr schwer tun mit Übergängen und auch klar sagen, dass ihnen das schwerfällt. Das nennt sich Das unsichtbare Band. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich kenne das, ja.
Das finde ich irgendwie ganz schön, da können viele Kinder gut was mit anfangen, so dieses, auch wenn du heute beim Papa übernachtest und dir das schwerfällt, wir sind trotzdem immer verbunden und ich denke an dich und ich bin trotzdem immer imaginär quasi bei dir und du kommst zu mir zurück und das ändert nichts an unserer Bindung und an unserer Verbindung. Ne?
Ja, voll schön, du hast es gefühlt, glaube ich, die letzten 10 Minuten meine letzten Instagram-Beiträge zusammengefasst. Da gebe ich halt nämlich manchmal so Wortbausteine mit, die man seinem Kind mitgeben kann.
Ja.
So. Genau, und das ist gerade total
auch spannend,
schön.
Wie das manchmal so ist, ne?
Genau. Ja, ich glaube, das ist einfach so, also am Ende ist es wichtig zu verstehen, dass wir da unser Kind auf jeden Fall emotional begleiten dürfen und gleichzeitig uns selber auch begleiten dürfen. Und,
unbedingt. Und dass wir nicht, weil wir immer für unser Kind als Mama da sind und gerade als Alleinerziehende, wo wir ganz viel tragen, dass unsere emotionale Begleitung und unsere Entlastung immer hinten anstehen muss. Weil wenn wir das immer machen, dann können wir irgendwann auch nicht mehr gut für unser Kind da sein und unser Kind nicht mehr gut in seinen Emotionen halten, weil wir mit unseren Emotionen gar nicht mehr in Kontakt sind.
Ja, das Sauerstoffmaskenprinzip. Das ist es auf jeden Fall. Und wie gesagt, und ich finde dieses kindgerecht, altersgerecht, authentisch sein, glaube ich, das ist so, so wichtig, weil das kenne ich auch, das ist nämlich dann auch schwierig, da gibt es dann auch manchmal Mütter, die, ne, die wollen dann ihr Kind dann voll bestärken, zum Vater zu gehen und sind dann, wie gesagt, sage ich immer schon, halb am Manipulieren, das in die andere Richtung, so nein, das ist richtig cool da und alles toll. Und, und dann passiert es auch manchmal, dass dann sowas entsteht, dass das Kind nachher dann wütend auf die Mama ist, weil es das nicht versteht, hey, du hörst mich gar nicht. So nach dem Motto so, ich sag dir doch immer wieder, dass ich nicht will und du schickst mich einfach, du übergehst mich einfach. Und dann entsteht auch, glaube ich, etwas, was nicht gut ist, was dann auch was mit der Beziehung zum eigenen Kind macht. Deswegen, glaube ich, ist dieses kindgerecht, ehrlich und authentisch sein, ist da total wichtig in diesem Kontext.
Genau, ich finde, das ist echt oft eine Gefahr, weil das oft falsch verstanden wird, weil es ja immer so heißt, auf keinen Fall darf man negativ über den anderen Elternteil reden. Darum geht es aber nicht. Mhm. Authentisch reden heißt ja nicht schlecht reden.
Ja.
Und natürlich sollte man nicht sagen, ich verstehe, dass du nicht zum Papa willst, weil mit dem machst du immer blöde Sachen, ne? Der geht irgendwie gar nicht auf dich ein und beim Papa ist es total langweilig. Das soll man natürlich bitte nicht machen. Aber was man schon machen darf, ist zu mal genau zu hinterfragen, was fällt dir denn eigentlich so schwer? Würdest du dir was anderes wünschen in der Zeit, in der du beim Papa bist? Und ich sehe, das fällt dir gerade richtig schwer. Und vielleicht, ich finde, Kinder, die sich schwer tun mit der Verbalisierung von Emotionen, die kann man ja auch ein bisschen unterstützen, indem man zum Beispiel Gefühlskarten hat oder eine Art Gefühlsbarometer. Ich finde, das kommt immer sehr gut an, wenn die sich schwer tun. Und damit kann man auch konkretere Situationen besprechen, indem man zum Beispiel für die ganz Kleinen reicht ja ein lachender Smiley, ein neutraler Smiley, kann man sich auch einfach nur selbst ausdrucken und basteln und ein Smiley, der die Mundwinkel nach unten hat. Es gibt ja ganz viel tolles therapeutisches Material, aber manchmal muss es gar nicht so viel sein. Zeig mir doch mal, wie es dir geht, kurz bevor du zum Papa gehst. Und dann zeig mir doch mal, wie es ist, wenn du eine Zeit beim Papa bist und wie es dann ist, bevor du wieder zur Mama zurückgehst und wie ist es denn abends beim Einschlafen. Und dann kriegt man so ein bisschen einen Eindruck, was ist denn die Situation, die besonders schwierig ist. Also wo zeigt mein Kind auf den ganz traurigen Smiley? Ja. Um was geht es konkret? Also um so ein bisschen einen Eindruck zu kriegen und den Kindern eine Unterstützung zu geben, ohne sie total auszufragen. Ne? Weil das ist natürlich auch nicht das, was immer so empfohlen wird. Wenn man merkt, das Kind geht zurück und möchte gerade nicht so reden, dann natürlich bitte nicht weiterbohren, weil das ist jetzt auch nicht besonders zuträglich.
Was glaubst du, woran könnte ich denn erkennen, ob, ob mein Kind jetzt wirklich da so eine tatsächliche Ablehnung gegen den anderen Elternteil hat, weil es wirklich einfach ihm nicht gut tut und es vielleicht noch nicht so artikulieren kann, oder es wirklich eben ist, wie über die Dinge, die wir gerade gesprochen haben, der Übergang einfach schwerfällt, die Zeit zu lang ist, das Schlafen einfach zu viel ist, keine Ahnung.
Das schließt gut an das an, was ich gerade erklärt habe. Also so eine normale Ablehnung, die einfach erstens entwicklungsbedingt ist und einfach im Alltag immer mal vorkommt. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch nicht immer genauso Bock auf alles. Ja. Manchmal will ich lieber ein Wochenende zu Hause verbringen und dann habe ich halt mehr Lust. Das ist ja auch manchmal einfach lustorientiert und stimmungsorientiert, wie ich gerade drauf bin. Genauso bei unseren Kindern auch. Und so eine normale Ablehnung hat für mich irgendwie immer so konkrete Gründe. Wenn man jetzt zum Beispiel das mit den Smileys machen würde oder mit seinem älteren Kind dann spricht und es sagt, ach, ich finde es halt immer so blöd, ich kann da einfach immer so schwer einschlafen, weil da vermisse ich dich so arg. Oder ich weiß dann immer nicht so genau, wie ich mich verhalten soll, weil vielleicht gibt es beim Papa ja auch eine Patchwork-Familie, das ist jetzt einfach nur irgendein Beispiel. Und ich der eine von den meinen Stiefgeschwistern da, mit dem ist das immer so anstrengend. Und das ist für mich voll anstrengend. Und deswegen würde ich eigentlich gerne lieber hierbleiben, weil hier ist es für mich ruhiger. Das kann ja manchmal wirklich triftige Gründe haben. Und das ist für mich so im Rahmen von einer normalen, so eine normale Ablehnung. Und ganz wichtig ist, dass Kinder dabei immer so emotional schwingungsfähig bleiben. Das heißt, diese Situation macht mich traurig. Abends bin ich dann echt traurig, weil da vermisse ich die Mama. Aber tagsüber, wenn ich mit dem Papa spiele, das gefällt mir eigentlich ganz gut. So ungefähr. Und dieses, wenn ich dann zum Papa hin muss, da sind so die erste Stunde ist für mich immer schwer. Wenn sowas Konkretes kommt, das ist für mich so eine Ablehnung, an der kann man arbeiten. Das ist entwicklungsbedingt. Das würde ich jetzt als normal einordnen. Wenn es aber Situationen gibt, die plötzlich so, wo man, da bin ich auch wieder bei unserer mütterlichen Intuition, wo wir so das Gefühl haben, was ist denn jetzt? Also irgendwie kann ich als Mama das gar nicht fassen, was mein Kind gerade hat. Und mein Kind wird so starr und pauschal und ich kann irgendwie gar nicht rausfinden, was das Problem ist. Also ich finde keine konkrete Situation oder keine eigene Erfahrung, die mein Kind jetzt begründen kann. Dann ist für mich immer so ein Punkt, wo ich so das Gefühl habe, oh, da müsste man mal hingucken. Oder natürlich, was jetzt so der Notfall ist, aber da meine ich jetzt wirklich konkrete Gefahrensituationen, aber ich benenne sie mal, weil das natürlich auch oft wichtig ist oder oft eine Frage ist, die mir begegnet, wie kann ich denn erkennen, wenn wirklich was Gefährliches war, wenn Kinder so anfangen rumzudrucksen oder solche Sätze fallen wie, ja, es war irgendwie schon was, aber das darf ich eigentlich nicht sagen. Oder wenn das so ganz klar benannt wird. Oder es gibt da ein Geheimnis. Sowas da würde ich wirklich hellhörig werden, weil das sind für mich so klare Signale, wo ich so das Gefühl habe, oh, da muss man reagieren. Aber so dieses, was so alltagsbezogen ist und auf konkrete Situationen bezogen ist, das ist einfach auch so eine Tagesform abhängig, entwicklungsabhängig, wie ist das Kind gerade drauf? Und es kann ja sein, dass es einfach, und es geht Kindern, das haben wir vorhin ja gehabt, Kindern in anderen Familiensystemen auch so, dass man der eine halt viel, viel lieber einfach mit dem Papa Zeit verbringt, weil der Papa macht halt immer so coole Sachen mit mir. Jetzt als Beispiel, ne? Genau.
Vielleicht noch so, was würdest du empfehlen, wie könnte ich jetzt als Mutter da mein Kind mehr emotional begleiten und stabilisieren? Wir gehen jetzt von dem Fall aus, es scheint jetzt nichts Konkretes, keine konkrete Gefahr zu sein, wo man jetzt reagieren muss, sondern da gibt es einfach so eine, okay, ich möchte halt nicht so gern oder ich habe halt Schwierigkeiten. Könnte jetzt Loyalitätskonflikt sein, kann es aber auch andere Gründe haben. Was kann ich als Mutter da tun, um auch einfach wieder so ein bisschen in die Selbstwirksamkeit zu finden und zu sagen, okay, der andere macht vielleicht nicht mit, aber ich kann hier für meinen Teil was machen, um mein Kind zu begleiten?
Ich finde ganz entscheidend ist immer so eine neutrale und loyale Haltung zu haben. Das bedeutet, ich muss weder mein Kind zum Umgang überreden, als auch mein Kind nicht zum Umgang zwingen. Also sowas ganz Neutrales dazu haben und mit unseren Kindern ganz authentisch zu sein. Ich finde, das ist das, wo unsere Kinder am meisten profitieren. Zum einen ist es das Gefühle spiegeln. Ich merke, es fällt dir gerade total schwer, aber ich habe dir ja erklärt, das ist eine Vereinbarung, an die wir uns halten müssen. Und auch ganz klare Botschaften von, du darfst auch gemischte Gefühle haben. Du musst dich jetzt nicht super freuen, zum Papa zu gehen. Also das darf auch sein, dass dir das gerade schwerfällt. So dieses, alle Gefühle dürfen sein und nur, weil mir was schwerfällt, heißt nicht, dass ich das nicht schaffen kann. Und das heißt auch nicht, dass es danach nicht trotzdem gut sein kann. Also so dieses neutral, loyal und trotzdem ernst nehmen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, ist gerade, wenn sich die Kinder schwerer tun, ist eine gute Vorbereitung und eine gute Nachbereitung von Umgängen. Das heißt, wirklich zu überlegen, welche Übergaberituale oder was auch immer kann meinem Kind helfen. Je nach Alter natürlich, ist natürlich total unterschiedlich. Und wie kann ich mein Kind danach auch wieder gut auffangen?
Ja,
Genau.
Genau, ja. Ja, danke. Sollte es jetzt so sein, dass mein Kind was sagt, was mich so alarmiert, wie du eben gesagt hast, mit Signalwörter fallen wie irgendwie ein Geheimnis oder das darf ich nicht sagen oder irgendwie was Konkretes. Wie kann ich da als Mutter reagieren, ohne dass mein Kind das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich was so Schlimmes gesagt, jetzt darf ich nicht mehr weiterreden, sondern weil ich möchte ja eigentlich, dass mein Kind sich öffnet.
Ja, also wichtig ist es total, ich weiß, das ist in so einer Situation, gerade wenn es um unsere eigenen Kinder geht und wir das Gefühl haben, da ist jetzt was passiert, was gar nicht in Ordnung ist, ist es natürlich voll schwierig, sich selbst zu regulieren. Aber Schritt 1 ist für mich immer, reguliere dich und dein eigenes Nervensystem, bevor du nochmal intensiv mit deinem Kind ins Gespräch gehst, weil unsere Kinder sind sehr feinfühlig und spüren sehr genau, wenn die Mama gerade aufgebracht ist und merken dann auch, wenn die Mama was emotional aufgewühlt hat, nehme ich mich vielleicht zurück in dem, was ich erzähle. Deswegen erstmal sich selbst stabilisieren. Solche Gespräche laufen einem ja auch nicht weg. Und dann wieder ins Gespräch mit dem Kind zu gehen und auf eine ganz neutrale Art und Weise. Und ganz, ganz wichtig, das ist auch, falls es wirklich zu strafrechtlichen Verfahren oder was auch immer kommen sollte, wir gehen jetzt natürlich von schlimmen Fällen aus, ne?
Ja.
Das heißt natürlich nicht, wenn das Kind mal was sagt, dass das dann immer gleich so was Schlimmes ist. Dann ist es ganz wichtig, dass man immer offene Fragen und nie suggestive Fragen stellt. Das heißt, man muss schon darauf achten und dem muss man sich wirklich bewusst sein, gerade wenn das Kind was gesagt hat, wo man jetzt wirklich das Gefühl hat, oh, da muss ich wirklich reagieren, ist so dieses, erzähl mir doch mal genauer, wie das war, also wirklich ganz, ganz offen, schon detailliert, aber ganz offen, erzähl mir genauer, wie das war, wer war denn da so dabei, erklär mir doch mal genau, wie das war, kannst du für mich mal nachspielen, was da passiert ist, also das würde ich mit jüngeren Kindern immer versuchen, kannst du mir das mal mit deinen Playmobil-Männchen oder mit deinen Schleichtieren oder mit deinen Puppen zeigen, was da passiert ist? Und worauf man aber sehr achten muss, das ist das mit diesen Suggestivfragen ist, man sollte niemals sowas sagen wie, ach gell, das war doch so, da hat der Papa dich doch am Arm gepackt und dann hat er dir auch noch eine Ohrfeige gegeben. Weil wenn das Kind dann sagt ja, dann kann niemand bewerten, hat das Kind jetzt ja gesagt, weil es ihm schon so vorgegeben wurde oder weil es tatsächlich so war.
Ja, dazu muss ich auf jeden Fall auch nochmal einen eigenen Podcast machen zu Suggestivfragen. Ja, das ist total wichtig. Und ich glaube, dieser Satz, du sagst so, erzähl doch mal, das ist eigentlich so ganz gut, den kann man sich so ein bisschen merken, genau. Dieses Offenhalten. So. Ah, oder ne, man kann, oder wenn man auch, man kann ja auch sagen, irgendwie, oh, ich habe den Eindruck, du bist gerade ein bisschen traurig. Ist das richtig? So, erzähl doch mal. Und ich glaube, das kann immer so dieses nicht, boah, da bist du jetzt aber traurig, oder sondern immer so ein bisschen offen und fragen. Und man kann auch so, ich habe den Eindruck, das, weiß ich nicht, kann man auch so benennen.
Und wenn man das Gefühl hat, das Kind rückt nicht so mit der Sprache raus, empfehle ich immer sich selber, das klingt jetzt so blöd, aber das hilft unfassbar gut, das mache ich auch viel in meinen Spieltherapien, die ich mache, sich selber ein bisschen auf blöd zu stellen. Und zwar so, also kannst du es mir bitte nochmal genauer zeigen oder genauer erklären? Weil irgendwie, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht verstanden. Also die Verantwortung zu sich zu nehmen, nicht, das hast du mir jetzt aber schlecht erklärt, deswegen habe ich es nicht gecheckt oder ich will es genauer wissen, sondern also an der Stelle habe ich nicht genau verstanden. Bitte zeig mir nochmal oder bitte erklär mir nochmal, wie es genau war, damit ich genau verstehe. Also darum geht es, weil ich habe es leider noch nicht verstanden.
Ja.
Also so das auf sich nehmen und dadurch wieder den Gesprächsfluss oder das Spiel fördern.
Ja, also ich sag ja, getrennt oder alleinerziehende Mutter in einer hochstetigen Trennungssituation zu sein, ist ein zweites Studium für sich. um nochmal was glaubst du, was, weil jetzt haben wir so viel geredet, wie man es im Optimalfall macht und wir wissen auch, okay, im Optimalfall, um das alles so gut machen zu können, unser Kind so gut begleiten zu können, da abholen zu können, validieren zu können, ist es auch wichtig, dass wir selber irgendwie ein reguliertes Nervensystem haben, dass wir emotional gehalten und gesehen sind. Was kann ich da für mich als Mutter tun?
Ich glaube, das Wichtigste oder die wichtigste Erkenntnis ist erstmal, dass ich was für mich tun darf und für mich in die Reflexion gehen darf. Weil oft sind wir gerade als Alleinerziehende so sehr im Funktionsmodus, weil wir müssen ja arbeiten, wir müssen unser Kind im Blick haben, wir müssen da funktionieren, wir müssen unseren Haushalt machen und am liebsten würden wir dabei ja auch immer noch gut drauf sein und auch noch dabei lächeln. Also der wichtigste Punkt ist erstmal die Erkenntnis, glaube ich. Das finde ich immer. Und dann darf man für sich überlegen, was ist eigentlich die Stütze, die ich brauche? Brauche ich eher eine beraterische oder therapeutische Begleitung? Ist das was mir gut tut? Meiner Erfahrung nach tut es immer gut, weil da immer Impulse angestoßen werden und man sich dadurch weiterentwickelt. Und es gibt ja zum Glück dafür auch ganz viele Möglichkeiten, die kostenfrei sind. Weil natürlich ist es für also alle Beratungsstellen oder alle Dinge, die es eigentlich so von Städten oder von kirchlichen Trägern finanziert gibt, sind ja in der Regel kostenfrei.
Ja.
Und sich zu trauen, das auch in Anspruch zu nehmen. Ich höre ganz oft, sowohl bei mir als auch in der Beratungsstelle, dass Leute bei uns in der Beratungsstelle anrufen und sagen, also ich habe schon ein Thema, oft alleinerziehende Mütter, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das Thema überhaupt so schlimm ist, weil ihr habt ja bestimmt auch viele andere schlimme Fälle. Und wenn sie gerade nicht so viele Termine frei haben, dann warte ich natürlich auch. Es geht nicht darum, ob ein Thema schlimm ist. Jedes Thema und jede Weiterentwicklung ist es wert, da was daran zu tun. Und das ist so wichtig, uns das selbst auch zu erlauben. Ja. Und dann darf man natürlich für sich überlegen, brauche ich noch bestimmte Strategien? Das können Atemtechniken sein, Meditationen, vielleicht tut einem Yoga gut oder was auch immer. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge, die helfen können. Was kann es sein, was mir gut tut und wie gelingt es mir, das in meinen stressigen Alltag auch einzubauen und mir diese Erlaubnis dafür zu geben, das einzubauen und nicht zu denken, aber eigentlich muss ich gerade die Spülmaschine ausräumen oder müsste ich hier noch meine Steuer erledigen oder was auch immer. Sich wirklich bewusst diese Me-Time oder Zeitfenster einzubauen, auch wenn es nur kurz ist und wenn es nur bedeutet, ich setze mich kurz auf meinen Balkon und lasse mir die Sonne für 10 Minuten ins Gesicht scheinen, wirklich im Alltag versuchen, sich das bewusst einzuplanen, weil wir selber auch wichtig sind. Und nur so können wir für unsere Kinder gut da sein.
Absolut, dankeschön. Möchtest du gegen Ende jetzt auch noch mal was zu deinem Angebot sagen? Du hast es am Anfang schon mal erwähnt, aber womit können sich jetzt Mütter oder Väter, ich glaube, du bist für Eltern generell mit Kindern, Eltern mit Kindern, ja. an dich wenden?
Ja, ich sage gerne noch was dazu. Also grundsätzlich ist es so, dass ich mein Angebot nicht eingeschränkt habe. Ich habe hier bei mir vor Ort, also was ich vielleicht dazu sagen will, weil das erreicht mich häufiger. Ich arbeite natürlich auch im Online-Setting. Das geht auch in der Beratung grundsätzlich ganz gut, auch in verschiedenen Konstellationen, auch mit mehreren Personen. Aber bei der Begleitung von Kindern müsste das schon hier bei mir vor Ort sein, wenn ihr euch das wünscht, weil außer Jugendliche, die kann man auch gut im Online-Setting begleiten, aber Kinder unter 12, sage ich jetzt mal, ist meine Empfehlung nie, das im Online-Setting zu machen, weil Kinder total von einem Face-to-Face und auch von therapeutischen Materialien und von einem therapeutischen Spiel profitieren. Das, was ich schon immer mal wieder mache, ist, dass Eltern zum Beispiel eine Sitzung bei mir buchen und sagen, aber wo können wir denn jetzt, was wären denn geeignete Anlaufstellen bei uns vor Ort oder was braucht unser Kind? Also das mache ich schon, dass ich mir das anhöre und dann weiterverweise. Das mache ich sogar relativ häufig, dass ich dann mich selber informiere, was gibt es vor Ort und weiterverweise, was sind geeignete Stellen.
Ganz kurz, vor Ort bei dir heißt, wo bist du vor Ort?
Ich bin in der Nähe von Würzburg. Das ist ein kleiner Ort, der nennt sich Uffenheim. Aber ich biete sowohl in Würzburg als auch in Uffenheim. In der Beratungsstelle bin ich in Würzburg. Quasi diese Einzeltermine in Präsenz an. Allerdings ist es natürlich schon so, dass ich durch meine Tätigkeit in der Beratungsstelle schon auch terminlich eingeschränkt bin und oft meine Kapazitäten leider sehr erschöpft sind. Also man darf sich natürlich immer an mich wenden und ich versuche, was möglich zu machen. Aber es kommt auch vor, dass ich Beratungen ablehnen muss, weil ich gerade keine Kapazitäten habe. Aber das geht ja uns allen so. Ne?
Ja.
Und sonst ist mein Fokus schon eher darauf, auf vor allem Mütter, es gibt schon immer mal wieder vereinzelt Väter, aber mein Fokus ist schon eher auf den Müttern, die für sich und auch für ihre Kinder, das ist aber kein Muss, es können auch nur Einzelberatungen für dich als Mama sein, die sich einen guten Weg aus einer entweder toxischen oder herausfordernden Trennungsdynamik finden wollen und wieder in die Selbstermächtigung kommen möchten und natürlich sich auch Tipps in Bezug auf die Begleitung ihrer Kinder wünschen. Das mache ich aber ganz häufig auch nur mit den Müttern alleine und sehe die Kinder dazu dann nicht. Genau.
Ja. Vielen, vielen Dank. Ich habe immer noch am Ende eine letzte Frage und ich stelle mir immer vor, dass jetzt hier gerade eine und ich hoffe ganz viele andere auch noch, aber ich habe immer eine Mutter im Kopf, die zuhört. Sie ist so ein bisschen mein Avatar und oft so ein bisschen mein jüngeres Ich, sage ich immer. Hier hört gerade eine Mutter zu, die sich gerade in so einer herausfordernden Situation befindet, vielleicht auch dann Sorgen um ihr Kind macht, sich vielleicht gerade in einem wiederkennen konnte und sich wahrscheinlich jetzt auch richtig viel hieraus mitnehmen konnte. Aber was würdest du dieser Mutter, die jetzt hier heute zugehört hat, gerne mitgeben?
Was ich so aus meiner entwicklungspsychologischen Perspektive immer gerne mitgebe, ist, der größte Schutzfaktor für unsere Kinder ist eine stabile, emotional verfügbare Bezugsperson. Das heißt, auch wenn du Ängste hast, weil eure Trennungsdynamik toxisch ist oder es Themen gibt, die mit deinem Ex-Partner schwierig sind, wenn du ein sicherer Anker für dich und für deine Kinder und natürlich damit auch für dich bist, dann ist es der größte Schutzfaktor, den du deinem Kind bieten kannst. Und es geht nie darum, perfekt zu sein. Es geht darum, verlässlich zu sein. Und es geht darum, auch einen Blick dafür zu haben, wann schaffe ich vielleicht eine Situation nicht mehr selber zu lösen und mir dann fachliche Unterstützung zu holen. Das finde ich ist auch ein Schutzfaktor tatsächlich, den erwähne ich immer, dieses, wann ist der Punkt erreicht, wo ich selber nicht mehr weiterkomme und wo ich mir Unterstützung suchen muss. Und diese Unterstützung gibt es und die steht dir und deinen Kindern zu. Ja. Und euer Fall ist nicht zu leicht für uns als Fachleute oder nicht ganz so schlimm wie andere hochstrittige Familien, sondern jeder Fall und jede Situation hat es verdient, dass man sich darum kümmert. Und man schafft es und man ermächtigt sich aus den Situationen, auch wenn sich das gerade nicht so anfühlt. Also das kann ich auch aus meiner Situation sagen. Für mich hat sich das nach der Trennung auch nicht so angefühlt, als würde ich jetzt hier so sitzen und diesen Podcast mit dir machen, ne? Das ist oft was man rückblickend sieht. Und das Wichtigste ist, weil ja oft diese Angst ist, wie kann ich mein Kind schützen, obwohl es leider diese toxische Dynamik gibt und ich versuche doch schon alles. Man schützt es immer damit, indem man selber ein verlässlicher Anker ist.
Danke. Schöne, wahre Worte, viele Worte, die ich auch immer wähle, konnte mich sehr darin wiederfinden. Dankeschön, Milena. Ja, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich bin mir sicher, dass hier ganz, ganz viel für die Mütter dabei waren, die hier heute zugehört haben. Genau, und vielen Dank auch für deine, könnt ihr nicht alle sehen vielleicht, aber sehr positive Ausstrahlung und für das, was du auch mitgibst für die Familien, für die Kinder. Und ja, danke, dass du heute hier warst und wir sehen uns bestimmt bei der einen oder anderen Gelegenheit nochmal wieder.
Genau. Vielen Dank dir auch für die Einladung. Es hat mich total gefreut und auch für deine Arbeit. Ich glaube, das ist ganz wertvoll, was du mit diesem Podcast machst. Ich höre immer mal wieder, dass Leute den Podcast kennen. Ich habe den tatsächlich auch schon zu einzelnen Themen empfohlen, gerade mal zu einer narzisstischen Dynamik. Leite ich auch immer mal wieder was weiter oder zu ADHS gibt es auch einen guten Teil bei dir, finde ich. Also vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Ich glaube, das ist was Müttern ganz viel hilft, weil so ein Podcast ist ja was, das kann man sich auf die Ohren packen, während man gerade seinen Haushalt macht oder während gerade eine Autofahrt macht und ich glaube...
Einschlafbegleitung,
genau. Ich hatte am Anfang erzählt, dass ich meine Kopfhörer bei der Einschlafbegleitung verloren habe, weil ich da tatsächlich auch immer was höre. Ne? Und das ist ja auch was, wo... Und das ist, ich finde die Einschlafbegleitung und dabei einen Podcast zu hören, ist ein total gutes Beispiel, wie wir auch als Alleinerziehende was für uns tun können. Weil man fühlt sich ja so, gerade wenn die Kinder klein sind, an sein Kind gefesselt und kann da nichts machen und eigentlich hätte man doch am Abend noch so viel zu tun und dann schläft man selber ein. Also das war für mich oft so ein Thema. Ja. Und wenn man da aber einen Podcast hört, vielleicht auch mit einem fachlichen Input, der einen selbst bestärkt, da hat man doch auch schon viel für sich getan.
Auf jeden Fall. Genau. Ja. Danke für deine Wertschätzung. Und ich finde es immer schön zu hören, wie viele doch mittlerweile meinen Podcast hören. Und das ist so, das kann ich immer sagen, wenn man hier so sitzt, habe ich dir auch vorhin am Anfang gesagt, manchmal sitze ich abends auf der Couch, ich habe einfach mein Mikrofon in der Hand, deswegen gibt es keinen Videopodcast von mir. Ja. Manchmal habe ich noch hier so ein Turban auf dem Kopf vom Duschen. Und ich kriege überhaupt nicht mit, wer das hier hört oder ich kriege nicht, ne, man ist so für sich mit seinem Podcast und seinem Mikro und man bekommt diese Wirkung gar nicht mit, deswegen ist es total schön, das auch immer wieder so zu hören und manchmal auch so fast surreal, aber ja, vielen Dank. Ja,
sehr gerne. Vielen Dank für deine Arbeit.
Danke.
Genau. Da dürfen wir uns auch ein bisschen gegenseitig uns selbst bestärken, ne? Weil man denkt immer so, ach, ich mache halt diesen Podcast oder ach, ich mache halt meine Instagram-Beiträge, aber ich glaube, dass unsere Reichweite doch größer ist, als wir manchmal denken und es dem einen oder anderen dann doch weiterhilft.
Ich werde auch auf jeden Fall deine ganzen Kontaktdaten in den Shownotes verlinken, dass man dich finden kann. Ne? Ja. Und genau, vielen Dank, dass du heute da warst und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag.
Danke, wünsche ich dir auch.
Ciao. Tschüss. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, dir hat dieses Gespräch mit Milena gefallen. Ich hoffe, du konntest dir hier den einen oder anderen Impuls, Denkanstoß, Tipp, Tool, wie auch immer für dich mitnehmen. Wenn du Milena gerne folgen möchtest, wenn du Milena gerne kontaktieren möchtest, wenn du mehr über ihre Arbeit erfahren möchtest, habe ich dir alle Kontaktdaten hier in den Shownotes verlinkt. Mich findest du auch auf Instagram unter @elefantenreise. Ich freue mich immer von dir zu lesen, von dir zu hören. Teile gern deine Gedanken mit uns zu dieser Folge, entweder hier in den Kommentaren oder auf Instagram. Ich danke dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier zuzuhören. Und vor allem danke ich dir, dass du für ein gutes Leben für dich und dein Kind, für dich und deine Kinder losgehst. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Deine Yvonne.